Ja, also vielen Dank für die Einladung. Meine These ist sozusagen, das Bauhaus hat keinen Beitrag zur Diskussion des Wohnungsbaus geleistet, was natürlich so ein bisschen verblüffend ist, weil es eigentlich im Herz seiner Diskurses stand. Aber wir müssen einfach den Zustand erreichen, dass wir jetzt nicht alles, was vom Bauhaus kommt, wie Reliquien sozusagen fetischisieren und heiligen und das Bauhaus sozusagen als Allzweckwaffe für jede Frage von Gestaltungsproblemen sehen, sondern uns einfach nochmal bereit sein zu dem, was historisch stattgefunden hat, sozusagen uns das nochmal in Augenschein zu nehmen. Das hat seine Gründe. Gropius gilt ja eigentlich als Industriebauarchitekt und Funktionalist, aber wenn man sich guckt, was er als erste Bauten gemacht hat, dann ist er eigentlich Reklamearchitekt. Das erste Projekt, mit dem er bekannt geworden ist, sind die Fagus-Werke, mit Adolf Meyer gemeinsam. Und die Fagus-Werke 1911, die waren von einem lokalen Architekten entworfen und der Bauherr wollte eine reklamewirksame Fassade und hat die bei Gropius bestellt und bekommen. Also es ging nicht darum, dass er einen Industriebau und die Abläufe in einem Industriebaus entwirft, sondern dass er einen öffentlichkeitswirksamen Auftritt der Fabrik gegenüber dem Bahnhof, das war die Ansicht, realisierte. Das zweite Projekt, mit dem Gropius bekannt geworden, und das wurde dann auch natürlich PR-mäßig genutzt, hier das Bild der Fassade für das Logo der Firma. Das zweite Projekt, mit dem Gropius bekannt geworden ist, ist sein gemeinsam mit Adolf Meyer entwickelter Musterbau auf der Werkbund-Ausstellung in Köln 1914. Auch das war, also auch wenn es sozusagen als Industriebau gilt, war kein Industriebau, war ein Ausstellungsgebäude. Die Halle war auch schon sozusagen vorfabriziert. Den Bürobau haben die entworfen, aber es ist eigentlich ein Museumsbau, der Präsentation von Ausstellungen dient und der selber auch ein Ausstellungsdisplay ist. Insofern kann es nicht verwundern, dass das erste Haus des Bauhauses, was es selber realisiert, nach dem Haus Sommerfeld, das Haus für die Ausstellung des Bauhauses 1923, das Haus am Horn im Meisterrat selber als Reklamebau tituliert wurde. Und es war eine Art Showroom, eine Art Musterraum für die Produkte des Bauhauses, die da präsentiert werden sollten. Und es war erst in zweiter Linie, wurde das also sozusagen an einem Beispiel eines Wohngebäudes exemplifiziert. Mit dieser Ausstellung wurde ja dieser Slogan Kunst und Technik eine neue Einheit eingeführt. Das ist das, was wir sagen als Slogan heute mit dem Bauhaus verbinden. Und streng genommen muss man sagen, ist das, was gegenüber dem, was Marion von Osten vorgeführt hat, dass das Bauhaus eigentlich ein Kind des Arbeitsrats für Kunst war in mancher Hinsicht, ist das natürlich, in dem Slogan druckt sich eine Entpolitisierung aus, weil es ist nicht mehr von Gesellschaft, dem Sozialen die Rede, sondern nur noch von Kunst und Technik. Es ist die Vision einer sozusagen Expertokratie, wo die Eliten aus Technik und Kunst sozusagen der Gesellschaft den Weg weisen. Moholy Nagy hat es dann auch 1927 posthum in seinem Buch auf den Punkt gebracht. Das Buch endet mit der Vision eines Thinktanks von Künstlern und Technikern, die der Weltregierung also den Weg weisen, was sozusagen die neuen Lebensformen sein sollen. So war also Gropius und Moholy dieser Idee, stand hinter dieser Idee von Kunst und Technik eine neue Einheit. Also sagen, das ist das politische Konzept hinter dem unpolitischen Titel. Nun, das ist aus dem Buch, das 1926 eröffnet das Bauhausgebäude in Dessau und natürlich auch die Meisterhäuser. Und das Direktorenhaus kann man auch eigentlich als einen Reklamebau lesen. Und in dem Haus wohnt natürlich das Direktorenpaar. Und sie können sozusagen verstanden werden als Influencer vor dem Avant la Lettre, sozusagen die als prominente Figuren des öffentlichen Lebens der Gesellschaft vorleben, was modernes Leben zu sein hat. Es gibt diesen bekannten Film, Wie wohnen wir gesund und wirtschaftlich? Ein Teil ist dem Direktorenhaus gewidmet und es ist auch, sozusagen, es ist sowohl, ist dieser Film, zieht einem die Schuhe aus, wenn man ihn ernst nimmt, bezogen auf die Klassenverhältnisse, als auch auf die Genderverhältnisse. Also dieser Film mit dem Direktorenhaus beginnt, dass der sehr beschäftigte Ehemann das Haus verlässt, Herr Gropius, hier sehen Sie ihn, wie er das Haus verlässt. Die Domäne des Haushaltes ist die Domäne der Frau, sowohl im Sinne der Haushälterin als auch der Ehefrau. Hier die Haushälterin führt vor, also die Vorkehrungen des des Haushaltes. Hier die Ehegattin mit ihrer Freundin führt vor die Möblierung des Wohnzimmers. Das ist sozusagen das, was dieser Film zeigt. Und es ist ganz klar sozusagen die, und es ist nicht nur der Film wird dann in dem Buch Bauhausbauten von 1930 reproduziert. Es ist sozusagen das Gropius, die Rektorenpaar, als sozusagen großbürgerliches Modell, was sozusagen verallgemeinerungsfähig sein soll für die Gesellschaft. Dem Oskar Stemmer war das peinlich, das Ganze. Ja? Also er hatte Angst, dass sozusagen die Wohnungslosen der Dessau da vor den Meisterhäusern aufmarschieren. Das ist nicht passiert. Aber es ist interessant, bitte merken Sie sich, dass natürlich in dem Buch ein wichtiges Motiv bei den Meisterhäusern ist der Bezug zwischen Haus und Garten. Hier die Fotos von den schönen Blicken in die Kiefernwälder. Hier auch bei, im Haus Moholy, ja, die Ausblicke also in den freien Raum. Das wird sozusagen einem vorgeführt in diesem Reklamebau. Das zweite Film ist die Siedlung der Sautörten. Und das muss man sagen, das gilt sozusagen als der Beginn der Vorfertigung. Und in dem Film wird darauf abgehoben und so ist es in aller Munde und wird bis heute reproduziert, dass mit der Vorfertigung äußerst billige Wohnungen entstanden seien. Das ist die Behauptung. Interessant ist sozusagen, dass die Wohnungen gar nicht vorgeführt werden in Gebrauch, sondern nur deren Herstellung. Also das Arbeiter- oder das einfache untere Angestelltenleben ist dann offenbar doch nicht so interessant, sondern es wird diese Vorfertigung gezeigt. Hier sind die Schienen. Und jetzt muss man dazu sagen, dass damals bekannt war, dass diese Art von Vorfertigung absolut unwirtschaftlich ist. Deswegen hat auch zum Beispiel Bruno Taut und Martin Wagner in Berlin darauf verzichtet. Aber Gropius brauchte sozusagen diese Art von Großtechnik, um sich als den Wohnfort in Deutschland zu inszenieren. Das ist ihm auch hervorragend gelungen. Was ihm halt nicht gelungen ist, brauchbare Wohnungen zu schaffen, die bezahlbar sind. Diese Schienen sind also sozusagen für die Herstellung eigentlich unsinnig. Sie sind aber natürlich sehr willkommen, um diesen Film zu produzieren, wo er den Vertrag für den Film abgeschlossen hat, bevor er den Bauauftrag eigentlich überhaupt hatte. Und Sie sehen jetzt sozusagen, dass dann mehrere Kamerafahrten an den Schienen, auf den Schienen gemacht werden. Dafür sind sie eigentlich wunderbar und man kann die ganze Baustelle eigentlich lesen eher als ein Filmset, die Inszenierung Gropius als sozusagen der Wohnfordist perfekt inszeniert. Für die Bewohner geht die Sache leider nicht so glücklich aus. Das sind diese Filme, ja, ich habe das jetzt nur als Stills, kurz, damit es technisch keine Probleme sind, weil das ist die Siedlung Törten, ohne dass das irgendwie bisher zur Kenntnis geworden ist, sozusagen ist das gescheiterte Versprechen. Das gescheiterte Versprechen, was sich doch sehr tief in die Bauhausgeschichte eingeschrieben hat, weil sozusagen es nicht nur sozusagen, es sozusagen sich dann sehr schnell rausstellt nach dem ersten Bauabschnitt, dass die Häuser sind 15% teurer als eine konventionelle Bauweise. Also die Stadt Dessau holt das Bauhaus nach Dessau, weil es verspricht, billigere Wohnungen zu bauen. Die lokalen Architekten sind sauer, dass sie die Aufträge nicht kriegen, sondern das Bauhaus. Herr Gropius baut und entgegen seinem Versprechen wird es nicht billiger, sondern teurer. Das ist nicht besonders beliebt. Das heißt, es gibt eine Bürgerversammlung, eine Protestveranstaltung von 1000 Menschen, die in das sozialdemokratische Tivoli kommen und sich sowohl über die Preissteigerung beschweren, als auch über die funktionalen Mängel der Wohnungen, die zum einen, was man im Experimentalbau nicht übel nehmen kann, natürlich auch irgendwie technische Probleme haben, es entstehen Risse und so weiter, die aber auch schlecht entworfen sind, weil zum Beispiel diese Fensterbänder, wenn man sitzt oder für Kinder gar generell, man keinen Ausblick aus dem Fenster hat, also das, was sozusagen den Meistern gegönnt wird, der großzügige Bezug zum Garten fällt hier unter den Tisch. Es ist billiger, auf den Fenstersturz zu verzichten und es sieht einfach schicker aus. Was soll man da ein sinnvolles Fenster planen für diese Leute? Die Häuser haben auch keine Bäder, man soll sich in der Küche waschen und weitere Mängel mehr. Das ist sozusagen das, was sozusagen gefeiert wird als die große Wohnerfindung des Bauhauses, ist ein relativ kümmerliches Produkt. Das zweite, ein weiteres, es ist schon nach dem Weggang von Dessau, aber es ist doch irgendwie so erheblich, dass ich dachte, das muss ich auch noch erwähnen. Gropius, nachdem er 1928 vom Bauhaus weggeht, und das hat natürlich mit dieser Krise zu tun. Also sozusagen, die Sozialdemokratie verabschiedet sich vom Bauhaus, weil sie nicht mehr ihren Wählern vermitteln kann, warum man dafür so viel Geld geben muss. Und es ist immerhin 1930, das ist sozusagen eine Enthaltung der SPD, weil sie nicht mehr das Bauhaus unterstützt, liegt, dass das Bauhaus geschlossen wird in Dessau. Das Problem ist sozusagen nicht nur, also diese Törtenkrise ist da, wo das kulminiert und warum dann Gropius geht und Meyer sozusagen Direktor wird. Es ist auch sonst so, dass in den Werkstätten das, was Gropius der Stadt Dessau versprochen hat, dass es eigentlich nur eine Art Anschubfinanzierung braucht und dass das Bauhaus durch den Produktionsbetrieb dann eigentlich im Wesentlichen auf eigenen Füßen stehen könnte, sich nicht realisiert und sagen, es gibt sozusagen die Einnahmen, die eingeplant sind, stellen sich nicht ein. Gropius versucht, die Stadt zu überzeugen, mehr Geld zu geben. Das findet nicht statt. Er muss die Gehälter kürzen. Die Meister sind sozusagen en rage. Und sozusagen auch in der Hinsicht kriselt es. Das Bauhaus bei einem enormen PR-Erfolg mit der Öffnung des Bauhausgebäudes sozusagen ist ab in 27 eigentlich in einem Zustand permanenter Krise, wie man den Tagebüchern von Oskar Schlemmer sehr gut entnehmen kann. Nun gut, also Gropius verlässt das Bauhaus und der, jetzt sagen polemisch gesagt, das Schlamassel geht weiter. Er gründet in 1929 in Berlin eine Initiative, um eine Genossenschaftsstadt, eine Großsiedlung mit 5000 Wohnungen zu realisieren. Und das wird also beworben auf einer Veranstaltung, auch hier wieder das Versprechen sozusagen durch Einsatz moderner Baustoffe, nämlich Stahl, sozusagen soll es alles furchtbar viel billig werden. Es gibt über 5000 Interessenten, die also diesem Verein beitreten und jeweils 25 Reichsmarks einzahlen. Gropius zieht sich aber aus diesem Verein zurück, weil er merkt, es funktioniert nicht und 2,5 Monate später macht die zuständige Bank bankrott und alle sagen Einleger, Mitglieder des Vereins sind ihr Geld los und haben keine Wohnung bekommen. Also ein komplettes Scheitern dieses Vorhabens. Es gibt, hier das sind die Bilder zu diesem Vorhaben, es gibt dann die fragwürdige Erfüllung der Gropiusstadt, über die heutzutage auch wenig gesprochen wird im Bauhausjahr 62 bis 75. Man macht immer geltend, dass Gropius, dass sozusagen sein ursprüngliches Konzept von Gropius verändert worden ist. Ist es aber von seinem ehemaligen Büromitarbeiter Will Eberts verändert worden. Also sagen, insofern bleibt ein bisschen mein Auge trocken. Das Problem bleibt in der Familie und man kann jetzt darüber diskutieren über die Erfolge und Misserfolge der Gropiusstadt. Als letzter Punkt, es gibt schon einen Beitrag zum Bauhaus, das zum Wohnen, aber das ist, kennt keiner. Und ich würde mal die Wette abschließen, dass von den 400 Veranstaltungen in diesem Jahr nicht mehr als 3 überhaupt darauf Bezug nehmen. Und zwar steht es im Zusammenhang mit den Laubenganghäusern in Törten, die eigentlich nur eine Teilrealisierung sind, die von Hannes Meyer und Hilbersheimer und mit den Studierenden, das war ein Novum sozusagen mit der Genossenschaft, im Jahr 1930 in Dessau errichtet worden sind als Erweiterung dieser Gropiusschen Siedlung. Es war auch das erste Bauvorhaben, was tatsächlich mit Studierenden durchgeführt worden ist, insofern auch eine pädagogische Innovation. Vorgesehen hatte Hilbers einmal eigentlich eine Mischbebauung, ein Konzept einer sozialen Durchmischung, durch die Mischung von Hochbauten und Flachbauten für unterschiedliche Bedürfnisse. Ein, ich finde, nach wie vor sehr interessantes Konzept. Und diese Flachbauten waren vorgesehen sozusagen als Minimalhäuser auf 180 Quadratmeter Grundstück, minimierte Häuser in Holzbauweise, also etwas, was man durchaus heute wieder diskutieren kann, aber das verbindet keiner mehr mit dem Bild des Bauhauses, wie ja Mark Wickley vorgeführt hat. Was wir heute als Bauhaus wahrnehmen, ist was ganz anderes als der historische Fakt. Und insofern das, was eigentlich produktiv sein könnte an dem Erben, das ist irgendwie in dieser Bildgebung verschütt gegangen. Dankeschön.
Vielen Dank für diese historische Einführung. Das bleibt jetzt zunächst mal stehen als Block. Wir sind aufgefordert, innerhalb von nur noch 40 Minuten vielleicht über das Thema, wie politisch ist das Bauhaus für dem Politikfeld Wohnungsfrage und Stadtentwicklung zu sprechen. Ich darf Ihnen zunächst die weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Runde vorstellen. Ulrike Hamann von der Humboldt-Universität vertritt ein Projekt, Diversity and Social Conflict heißt am Institut für Sozialwissenschaften und nicht ganz korrekt, ja,
so, sag so heißt der Lehrbereich, genau.
So heißt der
das
Lehrbereich.
Das Projekt heißt Nachbarschaften des Willkommens.
Okay, und sie ist Co-Autorin der Arbeit über Kotti und Co., über die Legende vom sozialen Wohnungsbau. Wir kommen also direkt mitten hinein in die Fragen der Aktualisierung von sozialen Wohnungsbau heute. Jesko Feser ist Professor an der Hochschule der Künste in Hamburg, Architekt und Gestalter mit ArchPlus und dem Projekt Bauhaus eng verbunden. Und Stefan Rettig ist Architekt und Stadtplaner, ebenfalls Professor in Kassel für Stadtplanung und Architektur, Städtebau. Und sein Büro in Leipzig muss er jetzt etwas vernachlässigen, gerade hat er mir vorhin gesagt. Und Gisela Mackenroth arbeitet am Verbundprojekt Populismus, Demokratie und Stadt. Das ist ein Projekt, das zwischen der Friedrich-Schiller-Universität in Jena und der Universität Tübingen veranstaltet wird, und Sie würden uns nachher genauer berichten oder schaltet sich ein in die Frage, wie heute Stadtdiskurse auch von rechter Seite besetzt werden bzw. Anknüpfungspunkte bilden, und wird über entsprechende Projekte hier berichten. Wir haben wenig Zeit, dennoch meine erste Frage: Wie politisch ist das Bauhaus? Es wurde schon auf die Zeitform hingewiesen. Wie politisch ist im Hinblick auf das Bauhaus heute Architektur und Stadtplanung? Mich würde interessieren, welchen Politikbegriff eigentlich die Lehrenden und die praktizierenden Architekten, Stadtplaner und Gestalter hier realisieren. Ist es kein parteipolitischer, ist ja klar. Aber wie wird heutzutage Politik aus der Sache selbst heraus entwickelt, und welches gesellschaftliche Modell von Gestalten, Bauen und Planen ist sozusagen Ihrer Lehre und Ihrer Praxis unterstellt? Stefan Rettig, wollen Sie anfangen? Willst du anfangen?
Gut, dann fange ich gleich an, ja. Also ich würde trotzdem mal ganz kurz Bezug nehmen, was denn am Bauhaus politisch ist. Das war ja auch die Frage, die Mark Wickley aufgerufen hat, und ich glaube, Philipp hat schon relativ gut klar gemacht, wie bei der modernen Bewegung gab es eben die, die an Gestaltung orientiert waren, und die, die eben doch politisch links waren. Das war beim Siam nicht anders als im Bauhaus, und aber beim Hannes Meyer der linke Ausreißer, könnte man vielleicht irgendwie mal sagen. Und ansonsten sehe ich, im Bauhaus ist eher so dieser totalitäre Anspruch an gesellschaftliche Repräsentation. Da kommen wir vielleicht später dann auch nochmal drauf zurück, der natürlich ein Anschlag war auf die rechten Gruppierungen, ja, der Neuorientierung nach dem Ersten Weltkrieg. Und was ich am Bauhaus grundsätzlich eben vermisse, an Politik-Auffassung, ist eben so ein systemisches Denken, also wie man eigentlich in diese Wohnungsfrage damals hätte eingreifen müssen, eben nicht nur mit Industrie und Technik, sondern wenn wir zum Beispiel an die Erfindung der Genossenschaftsbewegung zurückdenken, die ja bis heute eigentlich ein ganz erfolgreiches Modell ist, da findet man im Bauhaus eigentlich, glaube ich, nichts. Und das ist jetzt vielleicht auch so die Brücke nach Kassel. Also in Kassel ist immer noch so ein bisschen so der Geist von Lucius Burkhardt, der da über der Universität schwebt und der genau dieses systemische Denken eigentlich, das Blicke hinter die Fassaden, das Eingreifen oder den minimalen Eingriff und dann eben auch zu fragen, was sind denn die Grundlagen von Design und Gestaltung und wie kann man eigentlich politisch in Systeme irgendwie eingreifen. Und ich denke, das ist nach wie vor so ein bisschen das Thema, was wir versuchen in Kassel irgendwie den Studenten zu vermitteln. Und das machen die auch ganz selbstständig. Also die machen, selbst einen Bürgerentscheid irgendwie angestrengt, um die Verkehrswende in Bezug auf Radpolitik zu beeinflussen. Das machen die ohne uns Professoren, das machen die mit der Fachschaft, mit der AStA und mit anderen Verbünden zusammen.
Ja, Jesko, welches Verständnis von Planen und Bauen wird eigentlich heute vermittelt? Man hat ja nicht den unmittelbaren Zugriff des Bauhaus, das kann man sich historisch erschließen, das gibt man natürlich Generationswechsel. Wir haben die 68er-Bewegung, es gab Jörn Jansen, der im Rückblick auf Hannes Meyer Architektur und Gestaltung in den gesellschaftlichen Bauprozess integriert hat, sodass verschiedene Elemente dieses Vorgangs überhaupt wieder zur Erscheinung kamen. Spielt sowas heute eine Rolle, oder welches Konzept von Bauen und Gestalten wird bei euch vermittelt? Was ist daran immanent politisch?
Ich glaube, dass es durchaus eine Renaissance gibt, eines sozial engagierten und politisch denkenden Gestaltens. Vielleicht ist es aber keine Renaissance, sondern eine Kontinuität, die meistens mit dieser Vorstellung von, dass Planer, Architekten, Designerinnen, Gestalterinnen so eine Art gesellschaftliche Verantwortung hätten oder übernehmen könnten. Ich glaube, vielleicht zutiefst geprägt auch vielleicht durch Akteure des Bauhauses, auch durch die Verlautbarung als Praxis, diese gesellschaftliche Verantwortung, die in diesem Berufsfeld an der Gestalter verbunden wird. Und ich habe mir im Vorfeld überlegt, ob dieser Begriff, ob diese Idee nicht eher was verstellt in Bezug auf politische Handlungsmöglichkeiten als eröffnet. Wir haben das nochmal kurz angeschaut und diese gesellschaftliche Vorstellung davon in diesem Begriffspaar ist eigentlich eine gesamtgesellschaftliche. Das war heute früh schon angeklungen, dass man im Prinzip für die gesamte Gesellschaft irgendwie die Ungeborenen und die Lebenden, die Alten, die Jungen, die noch kommen, die schon da sind, unterschiedliche Klassen, Milieus, Vorstellungen arbeiten und Verantwortung übernehmen. Die Verantwortung ist nochmal komischer, weil man die im Prinzip für eine Sache Verantwortung übernimmt, für andere, über andere und ein Stück weit die Idee dahinter steht, dass man was verantworten könnte und auch so eine Art Überblick über die Dinge hätte und auch ein bisschen wüsste, was man tut und die Folgen davon einschätzen kann. Das halte ich erstmal für eine massive Überforderung, die Gestalter sich da an sich gezogen haben, in denen sie gesamtgesellschaftlich Verantwortung übernehmen wollen. Ganz wenige Berufe machen das, die Ärzte für den Menschen, das ist schon ein bisschen überschaubarer. Und wenn man noch sozusagen die nicht materiellen Akteure, nicht menschlichen Akteure dazu nimmt, Umweltfragen, dann wird das tatsächlich völlig unüberschaubar. Aus dieser Überforderung der Gestalter ist ein extrem schizophrenes Selbstbild entstanden. Es gibt natürlich schon eine ganz starke Auffassung von einer moralischen Wirksamkeit der Gestalter, einer Verbesserung der Welt und gleichzeitig in der Praxis bemerken wir das Gegenteil täglich. Also das Auseinanderklaffen von Selbstbild und Wirklichkeit, von Ideal und sehr eingeschränkte Handlungsfähigkeit ist ein Riesenproblem, was Gestaltern eigentlich ziemlich verunmöglicht, politisch aktiv zu sein. Der zweite Begriff, der mit zusammenhängt, ist auch heute schon aufgetaucht, ist, dass sich so eine Form von, mit dieser gesellschaftlichen Idee, eine Form von Durchschnitt, eine Form von Allgemeingültigkeit, eine Form von Technisierung etabliert hat, als Möglichkeit überhaupt diese Gesellschaft zu betrachten, indem man so ja, auf sowas, was normal wäre was, und eben auch vielleicht was neutral wäre, da drauf schaut. Und dadurch natürlich sich wahnsinnig distanziert auch von der Gesellschaft als ein komplexes, lebendiges System. Und ich würde sagen, dass in dieser Idee der Verantwortung tatsächlich so eine extreme Entpolitisierung auch von Handlungsmöglichkeiten einhergeht. Und um diesen Gedanken kurz zu schließen, du hast es eben am Anfang gesagt, dass wir hier gar nicht parteipolitisch reden wollen. Ich würde es fast nochmal gerne als eine Möglichkeit aufmachen, ob man nicht als Gestalter und Planer viel parteiischer sein kann. Nicht in Bezug auf die Parteien, die wir so wählen können, sondern in Bezug auf die Vorstellung, ob wir nicht für Interessen von bestimmten Leuten, auf der Seite von bestimmten Akteuren, in Zusammenarbeit mit einem bestimmten Ausschnitt von Gesellschaft arbeiten können, nicht als Alternative zu Vorstellungen der Öffnung von Räumen, der Beteiligung, der Moderation, sondern als Ergänzung in den politischen Auseinandersetzungen zu sagen, okay, wir sind genauso Akteure, die eine politische Haltung vertreten und mit anderen Akteuren gemeinsam auch für partielle Ziele einstehen können. Und diese Überblicksidee, die einen so wahnsinnig lähmt und auch wahnsinnig rausnimmt aus dem Spiel der Politik, die ein Stück weit aufzugeben, zu einer Idee der Parteinahme für bestimmte Fragestellungen. Und diese Neutralitätsdiskussion, die wir im Prinzip auch kulturpolitisch und auch in den Schulen zurzeit haben, durch die rechten Kräfte uns aufgedrängt wurde, die ist damit auch ganz gut zu kontern, indem man sagt, warum soll ich neutral sein? That's not my interest als Gestalter. Ich bin parteiisch und das ist dann auch, glaube ich, legitim.
Philipp, als Lehrender.
Ja, ich kann jetzt vielleicht um eine Facette ergänzen. Also klar, ich sehe mich jetzt auch nicht in der Lage, sozusagen so einen gesamtgesellschaftlichen Erziehungsunterricht zu leisten und bin vielleicht auch gar nicht so ein richtiger Pädagoge, sondern mache meine Dinge und mache die dann mit den Studenten zusammen eigentlich eher so. Und mein Angangspunkt ist dann oft der, also sozusagen es ist eigentlich immer sozusagen themen- und aufgabenbezogen und dann kommt man halt sehr schnell darin, dass man sozusagen, wenn man die Sachen ernsthaft angeht, etablierte Denkschemen sozusagen aufbohren und destruieren muss. Also sagen, jetzt, ob das jetzt das Bauhaus ist oder die Rekonstruktionsdebatte oder irgendwelche auch lokalen Themen, ist völlig egal. Sagen, das Handeln von Politikern, Architekten und wem auch immer, den Medien oder anderen Beteiligten, sind ja schon Mindsets etabliert, die das Ganze sehr stark präkonfigurieren. Also was ist eine Erwartung an eine nachhaltige Architektur, was ist soziales Bauen und so weiter. Und das sind oft sind es einfach nur sozusagen sehr oberflächliche, oder was ist Einfachheit oder also man kann jetzt auch architekturspezifischere Begriffe nehmen und wenn man sich diese Begrifflichkeiten vornimmt und analysiert und die realen Phänomene dazu, dann kommt man sehr schnell darauf, dass man die eigentlich destruieren muss und sagen, um sie neu zu definieren. Und das ist auch eine Arbeit, die, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, neben der Parteinahme auch sozusagen diese Mindsets aufzubohren und sagen, sich dazu eine eigene Position zu erarbeiten.
Gibt es denn schon erste Erfahrungen, dass von rechter Seite auch gegenüber den Hochschulen sozusagen Berufsbilder vermittelt werden und angefordert werden, die auf Neutralität, auf die Traktierung des Instrumentenkastens sich reduziert und diese Überschreitung, die ja immanent angelegt ist, die auch durch Interessensartikulation oder durch Reichweiten, die aus dem Zugestaltenden selbst sich ergeben, aus gesellschaftlichen Vermittlungen, ist das schon zu spüren?
Also ich kenne es in Hamburg überhaupt nicht. Wir arbeiten explizit mit politischen Gruppen zusammen im Bereich Migration, Stadtpolitik und da hat noch keiner die Idee gehabt, in dem Hochschulkontext sich zu intervenieren. Aber ich glaube, die Frage ist auch ein bisschen eine Frage der Zeit und wir beobachten schon zurzeit, dass im Architekturdiskurs Vorstellungen von Normalität sich verschieben. Der Frankfurter Römer ist ein Beispiel. In Berlin haben wir mit dem Schloss eine Debatte, die sich auch lange gezogen hat. Aber ich glaube, auch gerade in Berlin können wir schon beobachten, seit den 90er Jahren gibt es auch einen, nennen wir es konservativen, nennen wir es einen eher national- oder hauptstadtorientierten Architekturdiskurs, den wir hier lange Zeit, der sehr dominant war in Berlin. Und es geht schon immer auch in Architektur und auch in anderen Bereichen der Gestaltung auch um eine Hegemonie von Diskursen. Und was ist das für eine Vorstellung von Stadt, von Gesellschaft, von Staat, der etabliert wird? Und ich glaube, diese Auseinandersetzungen werden uns immer begleiten und mal ein bisschen harscher.
Ich meine, die Probleme liegen ja viel davor. Also sagen, es ist ja nicht nur, sagen, die Frage des Politischen ist ja nicht nur relevant angesichts irgendwie einer Entwicklung der AfD oder so. Also wir haben ja ständig es mit politischen Problemen zu tun und da ist ja eher zum Beispiel die Frage, was ist das Berufsziel? Ja, also was machen die Studierenden danach, nachdem? Werden sie erzogen, um sozusagen jetzt, Baukosten für irgendwie ein Development-Projekt besonders gut auszurechnen oder was ist eigentlich das Ziel? Und das sind natürlich Fragen, die uns schon beschäftigen, wo es auch Konflikte im Kollegium gibt, also was diese Ziele der Ausbildung sind und also sagen jetzt, ich denke, das sind eben halt auch politische Fragen, die man behandeln muss, ja.
Kommen wir zu den gesellschaftlichen Grundverhältnissen, denen sich wandelnden. Wir haben alle zu beobachten, dass wir die Diskussion oder auch die Feierlichkeiten zum Bauhausjubiläum vor dem Hintergrund einer längeren Periode der Postmoderne des Neoliberalismus führen, dass im weiten Teilen diese Debatte auch entpolitisiert ist. Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass allgemein die Wohnungsnot und das Wohnungsproblem als eines der drängenden gesellschaftlichen Probleme anerkannt und ausgesprochen wird, reden wir für meine Begriffe, wenn wir jetzt im Verhältnis zum Bauhaus uns bewegen, viel zu wenig über die gesellschaftlichen Grundbedingungen. Also ich erinnere mal daran, dass die Nichtleistung oder das Defizit des Bauhauses im Bereich Wohnungsbau ja doch durch einen sozialen Wohnungsbau der Zwischenkriegszeit, der ohne Hauszinssteuer, Kommunalsozialismus, also starker Sozialdemokratie in den Städten, Gewerkschafts- und Genossenschaftsbewegung nicht zu denken ist. Und natürlich wäre die Frage jetzt, und da wende ich mich an Ulrike Hamann, wie sozusagen die aktuelle Situation sich darstellt, ob sich da neue gesellschaftliche Konstellationen ergeben. Wir haben ja nun bemerkenswerte Entwicklungen in Berlin, die nach einer Rekommunalisierung, nach einer Stärkung des öffentlichen Bauens und nach den Eigentümerstrukturen neu fragen. Vor diesem Hintergrund stellt sich natürlich auch die Frage des Politischen in diesem Engagement und der Perspektive von Wohnungsbau und Stadtentwicklung.
Ja, also man hat ja an diesem Beispiel von Dessau-Törten eigentlich ganz gut gesehen, dass das Versprechen des Bauhaus am Anfang zumindest, also für einen hohen Lebensstandard für alle zu günstigen Preisen zu schaffen, auf eine gewisse Weise gescheitert ist. Und man könnte sagen, das ist womöglich auch im größeren Maßstab in Berlin zumindest im sozialen Wohnungsbau sichtbar geworden, dass es gescheitert ist. Das lag aber nicht an der Bauweise, sondern dass der soziale Wohnungsbau in Berlin, in Westberlin, so teuer geworden ist, lag natürlich an der Finanzierungsweise. Und dass am Ende, also jetzt am momentanen Ende, da viel zu teure Mieten bei rauskommen, ist eben ein Beispiel dafür, dass man sich sehr wohl überlegen muss, wie wird eigentlich Bauen und durch wen finanziert? Und also ja, die Wohnungsfrage ist eigentlich wieder auf dem Tisch. Und dass man, wenn man sozusagen diesen Bauwirtschaftsfunktionalismus, den Stefan Rettig mal so genannt hat, heute angesichts der Wohnungskrise nicht wiederholen will, also zu viel staatliches Geld in privates Bauen stecken will, dann muss man sich anschauen, wie wird eigentlich auch vor dem Hintergrund der Fluchtmigration derzeit die Wohnungskrise diskutiert und mit welchen Themen wird sie besetzt. Wenn man beispielsweise, also wie wird auch ein gewisser Krisenmodus besetzt? Und da gibt es natürlich schon Versuche, einerseits diesen Krisenmodus der Wohnungskrise einerseits so zu besetzen, dass es wieder mehr Fördergelder geben muss, auch für privates Bauen. Das ist eben, finde ich, ein diskutierbares Problem, wenn man sich das gerade in Berlin anschaut, wohin das geführt hat. Und zum anderen werden natürlich auch Konkurrenzbilder aufgerufen durch die AfD beispielsweise. Und da finde ich das eigentlich sozusagen ganz gut, wenn man sich anschaut, wie kam es eigentlich zu dieser Wohnungskrise und wenn man auch schaut, was sind eigentlich die strukturellen Bedingungen der derzeitigen Wohnungskrise. Also wie lange wurde sozusagen nicht gebaut, wie lange wurde auch vor allem eine neoliberale Stadtpolitik verfolgt, die große kommunale Bestände privatisiert hat. Und angesichts dessen finde ich das eigentlich relativ erfreulich, dass es dafür in Berlin zumindest ein relativ großes Bewusstsein gibt, dass es eben durchaus einen komplexen strukturellen Hintergrund für die derzeitige Wohnungskrise gibt. Und dieses Bewusstsein hat sich jetzt kürzlich gezeigt in der Umfrage, ich weiß nicht, das haben bestimmt die Berlinerinnen unter Ihnen mitbekommen, in der größeren Berliner Zeitung, im Tagesspiegel, in dem sich 54% für eine Enteignung des größten deutschen Wohnungsunternehmens, des zweitgrößten deutschen Wohnungsunternehmens Deutsche Wohnen ausgesprochen haben. Das heißt, es gibt ein tatsächliches Bewusstsein für die Hintergründe, dass dieses Wohnungsunternehmen ist ja auch eines der Aufkäufer von den ehemals kommunalen Beständen und das finde ich ist eigentlich eine ganz gute Immunisierung auch gegen so eine Vereinfachung durch rechte Diskurse, die eben die Wohnungskrise dann instrumentalisieren würden. Das ist in Berlin nicht der Fall, aber in anderen Städten natürlich durchaus.
Also bemerkenswert ist ja, dass neben dem Rückkauf des Kotti und des Sozialpalastes nun auch die Debatte an der Karl-Marx-Allee mit Deutschen Wohnen geführt wird und dass der regierende Bürgermeister den Rückerwerb der Bestände der GSW, also einer traditionell genossenschaftlichen und teilweise mit Welterbestatus, also als positive Alternative zum Bauhaus in Berlin ins Gespräch geführt hat, sodass da also neues Verständnis auch von Eigentumswechsel und Eigentümerschaft und Bauherrenschaft auch verbunden ist. Mir scheint auch die Debatte im Wohnungsbau in Berlin oder in der Bundespolitik darunter zu leiden, dass die denunzierte Debatte nach dem, na nicht den neuen Menschen, aber das anders Leben und wie wollen wir eigentlich leben, dass diese Debatte nicht mit dem Wohnungsbau systematisch verbunden wird, sondern eigentlich nur als Versorgungsproblem betrachtet wird und dass genau die Normierungsdebatten dann wieder ansetzen, statt die Vielfalt zu eröffnen oder eben auch die Vielfalt, die es gibt, real abzubilden. Vielleicht kommen wir zu dem Problem der Verstärkung der Wohnungskrise durch die Migrationsfrage, durch die sozusagen Diversität, die die Gesellschaft insgesamt ja herausfordert. Und da gibt es das interessante Projekt, für das Gisela Mackenroth heute da ist, dass Umbauprozesse und Sanierungsprozesse betrachtet werden in Leipzig und in Stuttgart. Und das insbesondere sowohl unter berufsethischen, unter ethischen Aspekten, also auch demokratietheoretischen Aspekten, die Debatte um überforderte Nachbarschaften, Mischung und Ähnliches von Ihnen untersucht wird. Und da würde uns natürlich interessieren, inwiefern das auch ein Teil des politisch-hegemonialen Kampfes ist, inwiefern da rechte Parteien und Argumente eine Rolle spielen in diesen Auseinandersetzungen.
Also ich meine, wir schauen uns jetzt nicht nur Konflikte um Wohnen an, sondern also gucken uns einfach an, welche städtischen Trends, Transformationen gibt es da und welche Positionen nehmen rechtspopulistische oder rechte Akteure da ein. Aber ein Fallbeispiel in Stuttgart betrifft eben Wohnen. Wenn man jetzt, genau dahin ging, glaube ich, die Frage nach der Position von Rechten in der Krise, in sozusagen in Anführungsstrichen Krisen ums Wohnen anguckt, dann sind das erstmal jetzt auf parteipolitischer Ebene oder ja lokalpolitischer Ebene. Was macht die AfD da zum Beispiel? Stellt sie halt Anträge an, macht fast Anfragen, aber beteiligt sich an Debatten zu verschiedenen Themen und ist da sozusagen präsent. Und andererseits, wenn es jetzt im Hinblick auf so eine Krise geht, wenn man sich diese Anfragen dann anguckt, dann konstruiert sie natürlich auch irgendwie ein Bild von der Krise. Also setzt zum Beispiel Migration in Zusammenhang mit Krankheiten oder irgendwie potenziellen Gefahren eben durch Migration. Das sind dann erstmal relativ bürokratische Anfragen, die dann, wenn man sich sozusagen die Gegenstrategien anguckt, irgendwie in demokratischen Strukturen, dann sind das irgendwie auch relativ bürokratische Antworten darauf, was sozusagen getan wird gegen diese Krise. Andererseits kann man dann natürlich weiter fragen, was für Bilder erzeugt andererseits sozusagen Rechtspopulismus an der Stelle von Stadt und welche gesellschaftliche Wirkung entfalten sie trotzdem auch trotz dieser Antwort. Und also wir machen sozusagen eine Medienanalyse von Selbstkundgaben von Rechtspopulisten und andererseits gucken wir uns eben Mikrokonflikte an. Und wenn man sich jetzt also in städtische Transformationen und wenn man sich da jetzt das Fallbeispiel zum Wohnen anguckt, also ein Stadtteil in Stuttgart, der saniert wird, der saniert wird und andererseits sozusagen ist das, also es ist eine Sanierung und andererseits irgendwie wird die sehr stark sozialpolitisch begleitet und auch enthält auch Partizipationsstrukturen hinsichtlich der Frage nach Demokratie und was da jetzt sozusagen, wir gucken uns da das dann halt als politische Situation an und was da jetzt vielleicht auch nochmal im Hinblick auf diese ersten Fragen zur Architektur eben ganz interessant ist, ist, dass man merkt, dass die bebaute, also die Umwelt, also das, ja, sozusagen der bauliche Kontext in den Interviews, die wir machen, relativ zentral ist. Also sprich, man hier sozusagen so eine Interaktion von sozialem Wandel und sozusagen der stadträumlichen Umgebung sieht und das auch thematisch wird. Wenn man sich jetzt diese demokratische Situation eben anguckt, dann hat man da einerseits Partizipationsstrukturen, die sozusagen stadtpolitisch hervorgerufen werden und andererseits sozusagen wird sozusagen materieller Konflikt, was vielleicht sozusagen an diese Grundproblematiken anknüpft, halt stadtpolitisch da ausgeklammert, der aber sozusagen in der, und da sozusagen wird dann diese bebaute Umwelt sozusagen ganz interessant nochmal sozusagen immer wieder im Sanierungsprozess aber auftaucht und zwar sozusagen als Problematisierungen des Grundrisses oder und dann eben auch als Problematisierung der Nachbarschaft und das sozusagen, da wird dann die Architektur ganz stark zum Argument. Also wir haben da, es ist relativ heterogen, das Viertel architektonisch und an einer Stelle eben gibt so Le Corbusier-mäßige Betriebswohnungen oder ehemalige Betriebswohnungen, jetzt sind es eben keine mehr und also wir haben so Stadtteilspaziergänge gemacht und waren dann unter anderem auch in diesen Wohnungen drin und dann wurden halt diese Maisonette-Wohnungen, die so ineinander verschachtelt quasi sind, darüber wird dann der Nachbar problematisiert. Also die Nachbarschaft hat sich verändert, irgendwie früher haben da nur Daimler-Mitarbeiter gewohnt und jetzt sozusagen sind die halt für den Markt geöffnet und diese neuen Nachbarn werden dann quasi als akustisch problematisiert, einerseits sozusagen ja, dadurch, dass man sozusagen vier Nachbarn hat und andererseits sozusagen für den öffentlichen Raum als sozusagen Norm werden dann Lebensweisen sozusagen in der baulichen Umwelt als Argument thematisiert und da greifen eventuell halt auch diese Stadtbilder, die man dann in so kleinen Anfragen quasi lokalpolitisch sieht, also Anfragen durch die AfD, da sieht man dann vielleicht so eine Spiegelung.
Also wenn man die Elemente zusammentragen würde, die von rechter Seite eingebracht werden in den stadtpolitischen Diskurs, dann gibt es sicherlich ein konservativ-traditionalistisches Architektur- und Stadtverständnis, weil es gibt Entkopplung, also soziale Entfernung, Abstand schaffen, sozusagen. Gibt es weitere Elemente? Also es gab ja Gibt es denn, ich meine, man muss doch feststellen, dass die AfD, sofern man das aus meiner Perspektive sieht, relativ fern, eine relativ marktradikale, neoliberale Wohnungsbau- und Stadtentwicklungspolitik, was öffentliche Förderung angeht. Andererseits ja, Heimatstil, ähnliche Architekturvorstellungen und traditionelle Stadt- und Familien- und Lebensweise-Modelle. Und da sind natürlich extreme Widersprüche damit verbunden. Und die Frage ist, ob man diese Elemente noch mal genauer benennen könnte, um die dann auch die Diskussion zu führen. Sie hatten gesagt, dass gerade die Kopplung von bestimmten Architekturargumenten mit sozialen Tatbeständen, dass das die Spezifik ist, ohne dass da eine konsistente Bau- und Stadtentwicklungspolitik überhaupt zu erkennen ist. Kann man das so festhalten, dass es gerade diese Kopplung ist und dass es man daran auch ansetzen müsste?
Also bei der, also parteipolitisch sind das dann relativ fragmentierte Argumentationen, die irgendwie auf letztlich auf den Schutz von Eigentum, von Eigentum hinaus wollen. Irgendwie bei der Grundsteuer ist dann irgendwie die AfD parat oder bei der Grunderwerbsteuer und bei konkreten architekturpolitischen Fragen haben sie dann halt solche Ideen wie Hausboote zum Beispiel für Stuttgart. Also relativ punktuelle Vorschläge, was man nur sozusagen vielleicht für ein zukünftiges Bauen oder eben für eine also als wachsende Komplexität hinsichtlich partizipativer Strukturen beim bei Wohnungsbau, was ja auch Teil dessen ist, merkt es eben, dass zum Beispiel eben bei diesen Betriebswohnungen sich halt ein gesellschaftspolitisches Projekt wandelt, aber die Baustruktur halt nicht. Also da merkt man sozusagen, da, das war halt ein gemeinschaftliches Projekt, was jetzt sozusagen zerfällt und wo da was auseinanderfällt. Also da geht sozusagen die wäre halt die Frage, also die wie kann da Partizipation da weitergehen?
Die Verlusterfahrung von Gemeinschaftlichkeit oder was auch immer, oder von Nachbarschaft wird da
zum Beispiel, die davor sozusagen auch mit diesem architektonischen Projekt vermittelt wurde, da ist jetzt die Frage, wie es halt weitergeht.
Gibt es von eurer Seite?
Ganz schlichten Punkt eigentlich. Ich meine, also ich habe bisher noch keine wirklich wohnungspolitische Position der AfD wahrgenommen. Ich weiß gar nicht, ob es die gibt, weil das ja irgendwie auf ganz anderem Niveau stattfindet. Sozusagen, die machen einfach die Migrationsfrage, machen sie zum Problem als Konkurrenz sozusagen auf dem Wohnungsmarkt. Man kann ja ganz schlicht mal dagegen halten, zu sagen, in der Baubranche 99% der Bauarbeiter sind mit Migrationshintergrund, um es vorsichtig auszudrücken. Also sagen, wenn wir die nicht hätten, dann würde es überhaupt gar keinen Wohnungsbau mehr geben. So.
Okay, Stefan Rettich hat vor einiger Zeit viel beachtet in der Bauwelt einen Programmvorschlag unterbreitet, wie man aus dem Krisenmodus der Wohnungsbaupolitik in der Bundesrepublik in eine Programmatik eines neuen sozialen Wohnungsbaus kommen müsste. Wir nehmen also jetzt die Möglichkeit, linke demokratische Hegemonie durch Programmentwurf wahrzunehmen. Willst du da vielleicht ein paar Thesen hier erläutern?
Ja, also ich habe 2015 mal so ein bisschen angeschaut, wo denn eigentlich Interventionsfelder wären für Wohnungsbau insgesamt, und hatte meine These aufgestellt, dass, also wir haben das seit 1999 bis 2006 sind 2 Millionen Wohnungen verkauft worden, und 2006 war dann eigentlich so ein Wendejahr, da ist die Dresdner WOBA komplett verkauft worden und Bürgerentscheid in Freiburg auch für den Komplettverkauf wurde abgelehnt, und seither merken wir eigentlich, dass die Kommunen umdenken und auch die Politik umdenkt und versucht wieder irgendwie mehr Einfluss zu nehmen, dass tatsächlich Baulandmodelle entstehen, dass man die Investoren in die Pflicht nimmt, an den Planungsfolgekosten teilzuhaben, Quoten für sozialen Wohnungsbau einführt und so weiter. Also es gab eine leichte Tendenz, und als eben die Flüchtlingsproblematik aufkam, hatte ich eben die Grundthese in den Raum gestellt, die könnte zum einen dazu führen, dass jetzt tatsächlich, wenn die Not größer wird, auch eine stärkere Steuerung einsetzt. Also dass man tatsächlich, und es gab tatsächlich auch Tendenzen, Dinge, die man lange nicht gemacht hat, dass in Hamburg und in Berlin das Polizeirecht aufgerufen wurde, um leerstehende Immobilien sozusagen zu beschlagnahmen, für den Fall, dass der Eigentümer nicht mitmacht, um Flüchtlinge unterzubringen. Also es gab da schon eine große Tendenz. Und auf der anderen Seite war natürlich die Frage, wenn ein großer Druck da ist, könnte es auch wieder in eine neoliberale Richtung gehen, also die Förderpolitiken. Und da gibt es eben so 2, 3 grundsätzliche Dinge. Erstmal die Interventionsfelder. Klar ist, dass die Städte sind irgendwie in der inneren Struktur dicht. Da ist irgendwie kaum mehr was zu machen. Es gibt aber zum Beispiel, der Bund hat bundesweit noch 35.000 Hektar Bauflächen, die für den Wohnungsbau geeignet sind, die aber nur so kleckerweise, so ein bisschen verbilligt rausgibt. Also da war zum Beispiel mal die These zu sagen, man könnte doch auf diesen Flächen eine dezentrale Bauausstellung machen, neue Formen der Vergabe und der sozialen Innovation irgendwie durchzuspielen, so als Testfelder für den normalen Markt. Oder ein zweiter Aspekt, verschiedene Spekulationsdinge einzugrenzen. Also wir haben irgendwie im Steuerrecht ganz viele Dinge, die einfach den Investoren in die Hände spielen. Die Share Deals, die kennt jeder. Jeder hier, der im Raum sitzt und ein Grundstück kauft, muss Grunderwerbsteuer bezahlen. Ein großer Investor, der nur 95% einer großen Liegenschaft erwirbt, muss das nicht. Ja, also solche Steuerlöcher zu stopfen oder dass Grundstücke mobilisiert werden, die einfach auf Spekulation warten. Da gibt es in Österreich Ansätze, dass es passieren kann. Das ist einmal durchgespielt worden. Und wenn man jetzt irgendwie schaut, wie die Politik darauf reagiert hat, irgendwie 3-4 Jahre später im großen Wohnungsgipfel, dann ist eben eigentlich tatsächlich das Pendel wieder zur neoliberalen Stadtentwicklung umgeschlagen, würde ich so sagen. Also die ganz großen Elemente, die Eckpunkte, die gemacht wurden, ist das Baukindergeld. Ja, das ist so eine neu lackierte Eigenheimpauschale, also absolute Klientelpolitik und eben Mittelstandsförderung, Mittelschichtsförderung. Und der zweite große Punkt ist die Sonder-AFA, ja, also auch sozusagen ein Geschenk irgendwie an die Bauwirtschaft, sozusagen für den Wohnungsbau noch belohnt zu werden. Also Masse, also es geht eigentlich nur um Masse und um die Zahlen zu befriedigen. Und ich frage mich, habe mich dann immer gefragt, weil also in der Fachwelt sind die Themen liegen auf dem Tisch. Es gibt unglaublich gute Vorschläge zur Bodenpolitik, mit neuen Instrumenten. Die Politik kennt die, aber sie wendet sie nicht an. Und meine Einschätzung ist so, im Moment erstmal, natürlich ist unglaublich viel Zeit vergangen. Das heißt, jeder Politiker ist jetzt irgendwie in der Situation, der am Hebel sitzt, der muss schnell viel Wohnungen bauen. Deswegen so die Tendenz in das Neoliberale hinein. Und der zweite Aspekt ist, dass den Politikern die Wirkungsweise ihrer Gesetze einfach nicht bewusst ist. Die wissen nicht, was das Sonder-AFA bewirkt. Man kann das irgendwie erläutern am Beispiel der 90er Jahre in Ostdeutschland, aber sie verstehen das einfach nicht. Und ein dritter Punkt ist, dass die Zuständigkeiten für den Wohnungsbau unglaublich verschiedene Ministerien verteilt sind. Deswegen gibt es wahrscheinlich auch noch gar keine richtige strukturierte Alternative von der AfD, weil die anderen Parteien irgendwie auch sehr im Schlingern sind. Also Kredite werden vom Finanzministerium vergeben, das Baugebiet macht das Bauministerium, das sei jetzt eher so ein Blinddarm vom Innenministerium ist und so weiter. Also es gibt unglaublich viele komplexe Zuständigkeiten und deswegen wollen auch, glaube ich, viele Bundestagspolitiker da gar nicht richtig ran. Ja, das Thema ist sehr komplex und das ist so ein Zwischenerkenntnis aus meiner Sicht.
Impulse von eurer Seite noch dazu?
Naja, als Sozialwissenschaftlerin interessiert mich ja eigentlich eher, was für soziale Praktiken möglich sind in der gebauten Umwelt. Ne? Und da gucken wir uns gerade in einem Forschungsprojekt an, das heißt Nachbarschaften des Willkommens. Also was macht eigentlich die Willkommensfähigkeit von Nachbarschaften aus? Und zwar heißt das, also schauen wir natürlich auf die sozialen Praxen selbst, aber eben auch am Beispiel des Cottbusser Tors zum Beispiel in Berlin, was für soziale Praktiken eben der Migration, der Geschichte der Migration haben diesen Stadtteil oder diesen Punkt in der Stadt eigentlich zu einem Ankunftsort gemacht. Und das hat etwas zu tun mit der gebauten Umwelt, aber eben auch nicht nur, sondern es ist teilweise natürlich auch trotz der gebauten Umwelt entstanden. Also das ist ja, also gerade das Cottbusser Tor steht ja für die Nachkriegsmoderne schlechthin, also was eigentlich es allen ermöglichen sollte, mit gutem Lebensstandard zu leben und auch soziale Unterschiede auch eigentlich nivellieren sollte, dass es letztlich ja dazu, das hat das zwar einerseits verwirklicht, aber andererseits hat ja sozusagen diese Vision, die ganzen Städte abzureißen und die Altstädte abzureißen, die Gründerzeithäuser abzureißen und stattdessen eben diese Schlafstädte zu bauen, eigentlich nicht funktioniert. Und das ist zum Glück am Cottbusser Tor ja nochmal, kann man sich das ja auch nochmal anders anschauen, da gibt es ja diese auch schon eine gebaute Struktur, die Mikroökonomien möglich macht, die es möglich macht, eben auch, dass eine breite, große migrantische Ökonomie entstanden ist. Und man muss sich eben anschauen, wie ist das in anderen Städten, die jetzt neuerdings eben zu super diversen Stadtteilen werden, indem zum Beispiel in den ehemaligen Stadtumbaugebieten in den ostdeutschen Städten, wo jetzt eben da viel Leerstand herrschte, eben viele Geflüchtete einziehen. Was gibt es dafür auch bauliche Möglichkeiten, um da mehr soziale Praktiken zu ermöglichen, der Begegnung und auch des tatsächlichen Ankommens? Ne?
Aber das finde ich nochmal interessant in Bezug auf die Eingangsfrage, was sind sozusagen überhaupt Möglichkeitsfelder gesellschaftlicher, politischer Handlungen von Gestalter, Gestalterinnen. Und ich finde es interessant nochmal, wie du sagst, dass man feststellen kann, dass es oft trotz gestalterisch mittelmäßiger oder hervorragender räumlicher Umgebungen Sachen gut oder schlecht laufen. Und ich glaube, das heißt nicht, dass wir jetzt den Zusammenhang zwischen Leben und Gestaltung komplett für uninteressant erklären müssen, aber schon, dass man auch ein bisschen sich entspannen kann in Bezug auf die gesellschaftliche Wirkung, weil sie einfach relativ schwer einzuschätzen ist, wenn man sie als Großdiskussion führt. Aber an dem Punkt, wo man so ein bisschen genauer hingeht und auch in bestimmte Orte geht, wo vielleicht, wo man mit Leuten oder mit ihren Lebensformen anders in Kontakt kommt, auf einmal ganz andere Möglichkeiten da sind, die diese Ebene der gesellschaftlichen Verantwortung vielleicht auch verlassen und auf eine Ebene gehen von lokaler Zusammenarbeit, auf eine Ebene von Einsätzen für bestimmte Fragen, wo man auch viel spezifischer rangehen kann. Ich glaube, es gibt auch so eine Angst vor Experimenten, gerade in dem Moment, wo man sagt, wir brauchen einen sozialen Wohnungsbau, der auch irgendwie bezahlbar sein muss und größere Maßstäbe erfüllt und wo man dann auf diese klassischen Instrumente der Unterstützung neoliberaler Akteure zurückgreift, die es irgendwie hinkriegen. Lustigerweise war in dem Arbeitsrat der Kunstmanifest ganz am Anfang bei Marions Vortrag auch diese Forderung nach Experimentalflächen. Es klingt so ein bisschen blöd, wenn Architekten sowas sagen oder Gestalter sowas haben wollen, aber ich glaube, gerade in der Zeit sozusagen von Wohnungsnot oder zumindest Diskussionen über die Wohnungsfrage sind auch gestalterische Experimente genauso notwendig wie sozusagen ökonomische, die dazugehören oder organisatorische Experimente. Und das Risiko ist relativ überschaubar.
Vielleicht noch mal ganz kurz ergänzend dazu, ist ja eben auch die Frage, für wen wird gebaut? Wer baut für wen eigentlich? Also was für Wohnen ist wo möglich? Also wenn man sich sozusagen die Idealfamilie oder Besetzung von einer Wohnung in der klassischen Moderne anguckt, dann ist das irgendwie eine Kleinfamilie mit zwei Kindern. Alle anderen, die davon sozusagen abgewichen sind, von diesem Standard, ne, mit mehr Kindern, die Heimarbeit gemacht haben, die mit mehr Generationen da wohnen, sind ja dann schon nicht mehr sozusagen, so diese Art von Wohnen und Leben und soziale Praxen sind in diesen Wohnungen nicht möglich. Das heißt, auch wenn man jetzt neu baut, ist die Frage natürlich, für wen wird gebaut und wen hat man dabei im Blick, welche Art von Zusammenleben und welche Familiengröße beispielsweise, ist schon eine Frage, die natürlich in einer postmigrantischen Gesellschaft anders gestellt werden muss.
Philipp, was hat es mit dem Bauhaus? Was kann man denn nur aus dem Bauhaus außer der negativen Erfahrung mitnehmen?
Mit dem Wort Bauhaus schwingt ja dann immer die ganze klassische Moderne mit. Und da ist jetzt vielleicht nochmal interessant, diesen Vergleich auch zu sagen, mit welchen Rollenbildern heute die Politiker oder auch die Architekten unterwegs sind. Ich glaube, bei den Architekten hat sich und Architektinnen hat sich ja in den letzten 10 Jahren viel bewegt, also dass man viel stärker eine akteursbezogene, oder dass es eine Reihe von Architektinnen und Architekten gibt, die sagen, akteursbezogen, ob das jetzt mit, dass sie Genossenschaften gründen, dass sie mit Baugruppen arbeiten und andere Formen, also dass sie genau diese Frage, die du angesprochen hast, wer baut für wen, dass sie versuchen, sagen auch neue Bauherrschaften entweder mit auf den Weg zu bringen oder diese zu unterstützen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Bereich. Und wenn man also jetzt einfach sich die klassische Moderne anguckt, die Erfolge, das würde ich ja schon so sagen, des Siedlungsbaus, die es in Frankfurt, Berlin, Amsterdam, Wien und so weiter gegeben hat, das war ja nicht zu sagen, dass es einfach tolle Architekten waren, die das besser gemacht haben als wir heute. Ich denke, das ist sondern der Punkt war, dass es diese Liaison zwischen den gab und eben halt die Unterstützung der Kommunen und der Genossenschaften und dass es sagen einen sozialen Träger gab, der diese Architekturproduktion ermöglicht hätte. Also ohne, du hast es ja eingangs gesagt, ohne dieses ganzen Werkzeugkasten an neuen Finanzierungsmodellen und Bauherrschaften wäre das nicht möglich gewesen. Und da ist die Frage, wo sind wir denn heute? Und dann ist es halt mit der, sagen, in der Architektenschaft gibt es eine Offenheit oder es gibt Teile der Architektenschaft, die das relativ engagiert machen, also eine Parteilichkeit einnimmt, wie Jesko das sagt, auch wenn es sicherlich eine Minorität ist, aber es gibt diese Modelle. Und es ist aber, sagen, diese Brücke in die Politik findet kaum statt. Also jetzt so eine Figur wie Martin Wagner, ja, der sozusagen als Fachmann und dann als Politiker und gleichzeitig als sozusagen die auch die was man jetzt schon gar nicht mehr kennt, also auch die hier die Baugenossenschaften. Also es war ja nicht nur, dass die Bauherrengenossenschaften waren, sondern auch die Bauarbeiter waren in Genossenschaften organisiert. Ja, das kennt man gar nicht, das hat man überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Ja. Solche Figuren fehlen und dann haben wir so absurde Situationen, dass wenn irgendwie ein Wohngipfel stattfindet, was der Mieterbund durfte eine Minute reden oder wenn die Bundesregierung darüber diskutiert, was für einen Wohnungsmarkt zu tun, dann will sie jetzt ihre Grundstücke verbilligt abgeben. Da fragt man sich, also was soll denn das bewirken? Ja, das ist ja einfach nur Öl ins Feuer zu gießen. Ich meine, wir haben zum Glück inzwischen, aber die ist ja auch noch nicht durchsetzungsfähig, eine bodenpolitische Diskussion. Und das ist natürlich sicherlich, also ich hatte ja vor 10 Jahren sehr intensiv mich mit der Schrumpfung, und da war auch völlig klar, an diese Schrumpfungsfragen kommt man nur wirklich ran, wenn man diese Bodenfrage stellt und die Macht des Privateigentümers auf den Boden reduziert oder gar den überhaupt vergesellschaftet, den Boden. Und das ist ja in den wachsenden Städten auch nicht anders. Also wenn man jetzt guckt, irgendwie, wenn man jetzt zum Beispiel Sascha Zander von Zanderroth Architekten, der ein Haus 2005 gebaut hat, das kostete 2.500 Euro den Quadratmeter, und das gleiche Haus heute kostet 6,5, und das ist im Wesentlichen durch die Entwicklung der Bodenpreise. Da muss man sagen, das ist eine ganz zentrale Schraube, da muss man rangehen. Und das ist eben halt in den 20er Jahren passiert, und das ist etwas, was heute noch nicht stattfindet.
Sehr gut, lassen Sie uns dieses Panel vielleicht abschließen mit einer Bemerkung von Adolf Behne, der 1925 aus Anlass des Umzugs nach Dessau feststellt, 1925 bereits, alle politische Enthaltsamkeit hat dem Bauhaus nichts genutzt, und wie könnte es anders sein? Es ist Utopie, in einer politisierten Umwelt apolitisch sein zu wollen. Wenn ich aktiv politisch sein will, muss es passiv sein. Und wenn Politik ein Übel sein sollte, so ist passive Politik das Größere. Das Schicksal des Bauhauses ist dafür Beweis. Es war schließlich nur noch ein Spielball zwischen den politischen Parteien. Um daher nicht zu geraten, ist also aus der Geschichte des Bauhauses zu lernen. Und leider haben wir nicht mehr Zeit, diese Diskussion weiterzuführen. Vielen Dank für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Ja. Vielen Dank auch von meiner Seite. Wir haben jetzt 15 Minuten Pause. Sorry that we didn't have translation in this section. In the next section we have again translation between English and German. Sorry for that. Lassen Sie uns versuchen, einigermaßen pünktlich zu sein. Und vielleicht auch noch mal gesagt, die Diskussion findet am Ende statt.